weiter. Ich will noch einmal. Kurz wiederholen, was wir in der vergangenen Woche gemacht hatten. Ich hatte Ihnen einiges aus Hegels Biografie vorgetragen. Dann, Sie werden sich erinnern, das wird heute nochmal wichtig, hatte ich Ihnen erzählt, dass es eine Perspektive auf die Geschichte der Philosophie gibt, die sagt, in ihrer ersten Phase, also in der Antike, im Mittelalter und in der Renaissance bis etwa zum 18. Jahrhundert, ist die Philosophie daran interessiert, die Welt und was hinter der Welt ist, die Metaphysik zu erkennen, mit der Phase der Objektivität. Mit dem 18. Jahrhundert dann, mit der Herausbildung der modernen Individualität und der modernen Subjektivität, tritt man also in eine Phase der Subjektivität, das Individuum, das denkende Ich interessiert sich dafür, wie seine Erkenntnisse möglich sind, was die Gültigkeit seiner Erkenntnisse sind. Ich hatte dazu Descartes zitiert und dann hatte ich drittens erwähnt, dass es dann so ab Mitte des 19. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts Bewegungen innerhalb der Philosophie gibt, die auf eine dritte Stufe, die Phase des Denkens der Intersubjektivität hinausläuft. Dem will ich heute anhand eines Abschnittes aus Hegels Phänomenologie nochmal nachgehen. Aber wir machen hier nicht Philosophie um der Philosophie willen, sondern wir tun das in bildungstheoretischer Absicht. Und dann werden Sie sich vielleicht erinnern, dass ich Ihnen in der letzten Woche versucht hatte nahezubringen, dass Hegel so einen Gedanken hat, dass der Gang der Entwicklung des Geistes, und das heißt der Bildung, immer erst von seinem Ende her zu begreifen und zu konstruieren ist, dass es sich also um eine Art Selbsteinholungsprozess des Geistes handelt. Jetzt habe ich diesen Begriff Geist schon so locker benutzt. Ich hatte des Weiteren darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich ist, dass einige dieser idealistischen Philosophen Themen der mittelalterlichen Mystik aufgenommen haben, für die klar war, Gott ist Geist, Gedanken, Denken. Dann allerdings finden wir, dass auch wir endliche Menschen denkende Wesen sind. Hat das eine etwas mit dem anderen zu tun? Was für eine Vorstellung muss man sich überhaupt von Gott machen? Ist das der liebe alte Mann mit dem weißen Bart auf Wolke 9 oder ist das nicht ein Absolutes? Das aber, und das war nun Hegels Überzeugung, sich selbst in und durch die Geschichte verändert. Deswegen in gewisser Weise und auch inwieweit Hegel ein Christ gewesen ist, ist ein heiß debattiertes Thema, als es um die Entwicklung des Weltgeistes geht. Dieser Weltgeist kommt zu sich selbst und auch das ist ein Bildungsprozess, dass die Menschheit gewissermaßen in und durch ihre Individuen versteht, warum sie so geworden ist, wie sie geworden ist. Verbunden mit der Einsicht, und darüber werden wir dann in der nächsten Vorlesung sprechen, verbunden mit der Einsicht, dass wenn man das philosophisch betrachtet, man überhaupt nicht anders kann, als darin eine im weitesten Sinne vernünftige Entwicklung zu erkennen. Also soll heißen, der Bildungsprozess ist philosophisch betrachtet ein Prozess des Zu-sich-selbst-Kommens der Vernunft. Und wenn wir jetzt zwei Stufen tiefer in die quasi empirische Wirklichkeit gehen, dann hatten wir ja über Schule gesprochen, über Familie noch nicht und auch über Universitäten. Und wir hatten gehört, dass Hegel, der selbst Gymnasialdirektor gewesen ist, der Meinung war, dass es die Aufgabe der Bildung ist, die jeweils neu geborenen Individuen der Gattung Mensch auf die Höhe der gesellschaftlich erreichten Entwicklung zu bringen. Schulisches Lernen, schulische Bildung ist also, so meinte jedenfalls Hegel, das sehen wir also seit der Reformpädagogik anders, ein Lernen, dem es vor allem darauf ankommt, das zu reproduzieren, was im Laufe der Geschichte der Wissenschaft, der Entwicklung der Politik bereits geschehen ist. Neue Erkenntnisse und Einsichten hingegen verspricht sich Hegel dann vom wissenschaftlichen Studium. Nicht so von der Schule, welches die Aufgabe der Familie ist, darauf werden wir noch kommen. Ja, bitte. Ja, war eine wirklich sehr gute Frage. Das ist das geeignete Absprung für das heutige Thema. Denn worum es jetzt heute gehen soll, ist die Frage, inwieweit sich in der Hegelschen Philosophie selbst sowas wie ein soziologisches Denken, ein intersubjektives Denken bereits entwickelt hat. Und das Stichwort dafür ist dann die Theorie der Anerkennung. Goethes Theorie der Anerkennung hat in Frankfurt lange Jürgen Habermas gewirkt, aber, und der ist ja jetzt auch noch hier in Frankfurt an der Lehre beschäftigt, vor allem der Kollege aus der Philosophie, Professor Axel Honneth, dessen Buch Kampf um Anerkennung dafür sprichwörtlich geworden ist. Also wenn Sie mehr über Anerkennung und Anerkennungstheorie hören wollen, dann lesen Sie das bei Honneth nach. Bevor ich jetzt nochmal Ihre Frage vertiefend aufnehme, will ich nochmal, und das können wir jetzt hier, weil wir nicht Philosophie machen, sondern Bildungstheorie nicht extensiv behandeln, auf diesen Selbsteinholungsprozess eingehen. Also Hegel geht in dieser Schrift Phänomenologie des Geistes so vor, dass er versucht, die Denkformen der Vergangenheit von innen her zu rekonstruieren, er philosophierend und erzählend nachvollziehen möchte, warum sich da etwas verändert hat, und auch darauf gehe ich nicht weiter ein, inwiefern bestimmte Denkformen in eigene innere Widersprüche geraten sind, das heißt in Dialektik, und deswegen neue Denkformen aus sich heraustreiben mussten. Das kann man in der Philosophie, in der Religion und in der Ästhetik verfolgen. Womit wir uns nun heute auseinandersetzen werden, aus der Phänomenologie des Geistes, das ist ein berühmtes Kapitel über Herrschaft und Knechtschaft. Und das sind bereits soziologische Begriffe. Und unter den Hegel-Forschern tobt immer bis heute noch ein Kampf, ob es denn so war, dass der junge Hegel, ein wacher Zeitgenosse, schon die Konflikte der entstehenden Industriegesellschaft und der Französischen Revolution, ob er das gewissermaßen wachen Auges aufgenommen hat oder ob er es mit rein philosophie-immanenten Figuren zu tun hat. Damit Sie das nachverfolgen können, weil das sonst einfach zu schwierig wird, habe ich nun aus meinem Exemplar, Sie müssen die vielen Unterstreichungen entschuldigen, der Phänomenologie des Geistes drei Seiten rauskopiert, die ich dann heute gerne mit Ihnen durchgehen würde. Hört man mich nicht? Ach so, okay. Also wir fangen nochmal bei Descartes an. Cogito ergo sum, ich denke also bin ich. Jetzt habe ich ein Fundamentum in concussum, eine unverbrüchliche Basis. Und wenn man jetzt weiter im Stile der Bewusstseins- und der Selbstbewusstseinsphilosophie denkt, dann denke ich mich, ich bin also zugleich Subjekt und ich bin Objekt, aber eigentlich bin ich doch nur eine Person. Wie hängt das miteinander zusammen? Wir haben das alle gelernt, wir können über uns nachdenken. Die idealistische Philosophie, namentlich mit dem im letzten Semester behandelten Fichte, hat sich an diesem Problem gerieben. Was soll das heißen? Ich denke mich. Was soll das heißen, dass ich einmal Subjekt und einmal Objekt ist? Wo wir doch auch, oder wo man doch auch, und das wird Hegels Ausgangspunkt sein, aus der sozialen Erfahrung weiß, dass das Subjekt das Objekt bestimmt. Hier also sich sogar im Denken ein Herrschaftsverhältnis niederschlägt. Der Abschnitt Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Selbstbewusstseins, Herrschaft und Knechtschaft schließt an einen anderen Abschnitt, in dem sich Hegel mit dem Begriff des Selbstbewusstseins auseinandersetzt, indem er auf das Phänomen aufmerksam macht, dass indem wir uns unserer selbst bewusst werden, wir zugleich eine Differenz ziehen zwischen uns und anderem und auch eine Differenz in uns. Wir sind als denkende Wesen auf anderes bezogen. Und jetzt ist die Frage, was ist dieses andere? Nun, wenn man nochmal die Geschichte der Philosophie bis ins frühe 20. Jahrhundert nachgeht, dann gab es da so ein Problem, da sind wir fast bei Science Fiction oder Matrix, des Fremdpsychischen. Woher weiß ich eigentlich, dass ich in diesem Raum der einzig denkende Selbstbewusste bin und dass Sie nicht alle irgendwelche Klone oder Zombies sind, die bloß so aussehen, als seien sie Menschen, aber in Wirklichkeit Welt am Netz Automaten gesteuerte Bioprodukte sind. Es gibt ja genug Science Fiction, die damit ausgehen. Also die Philosophie hat sich im frühen 20. Jahrhundert mit diesem Problem rumgequält. Wie kann ich denn sicher sein, dass der andere, die andere in dieser Hinsicht meinesgleichen ist? Auf dieses Problem gehe ich jetzt nicht ein, ich gehe auch nicht auf die Lösungswege ein, die in der Philosophie des 20. Jahrhunderts gefunden worden sind, sondern sage nur, dass also Hegel bereits 1806 zu zeigen versucht hat, dass wir uns, so wie wir sind, mit unserem Denken überhaupt nur richtig verstehen können, wenn wir uns als ein denkendes und fühlendes Wesen in einem anderen angemessen verstehen. Das ist der Kern dieser philosophischen und dann auch soziologischen Anerkennungstheorie, die dann jedenfalls in unserer Vorlesung in eine bildungstheoretische Perspektive überführt werden soll. Ich denke mich, indem ich mich denke, treffe ich zugleich in mir eine Unterscheidung. Ich unterscheide in mir ein anderes. Und Hegel meint nun, wenn Sie auf diese schon sehr vollgekrakelte Fotokopie schauen wollen, Seite 144, Ende des ersten Absatzes, diskursiv bedruckte das Selbstbewusstsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewusstsein. Also da haben Sie schon den Kern dieser Aussage. Damit ich mir meiner selbst und meiner Existenz bewusst und sicher sein kann, bedarf ich der Anerkennung, und den Begriff werden wir gleich noch klären, durch andere Formen des Selbstbewusstseins. Wenn Sie wollen, können Sie das wie im Stile von Filmen wie Matrix oder so einem Gedankenexperiment wiederholen. Wie würden wir uns fühlen, wenn wir der letzte und der einzige Mensch auf der Welt wären? Gab es ja auch eine frühbürgerliche Utopie, Robinson Crusoe, wenn man zu der plötzlich erschreckenden Erkenntnis käme, alle anderen sind nur Roboter, Zombies oder Klone ohne Selbstbewusstsein. Wie würde ich mich dann fühlen? Wäre ich eigentlich nur unglücklich, weil ich dann viel verloren hätte? Oder könnte ich mich gar nicht als ein Selbstbewusstsein verstehen? Auf der Seite 144 unten haben Sie dann noch so eine Überzeugung von Hegel. Es ist ein Selbstbewusstsein für ein Selbstbewusstsein. Erst hierdurch ist es in der Tat. Denn erst hierin wird es für die Einheit seiner selbst in seinem Anderssein. Ich, was der Gegenstand seines Begriffs ist, ist in der Tat nicht Gegenstand. Der Gegenstand der Begierde aber ist nur selbstständig, denn er ist die allgemeine, ich erkläre das, unvertilgbare Substanz, das flüssige, sich selbstgleiche Wesen. Indem ein Selbstbewusstsein der Gegenstand ist, ist er ebensowohl ich wie Gegenstand. Ich denke mich. Und hiermit ist schon der Begriff des Geistes für uns vorhanden. Und es geht weiter. Was für das Bewusstsein weiter wird, ist die Erfahrung, was der Geist ist, diese absolute Substanz, darüber hatten wir gesprochen, welche in der vollkommenen Freiheit und Selbstständigkeit ihres Gegensatzes, nämlich, und hier setzt jetzt die Intersubjektivitätstheorie ein, verschiedener für sich seiender Selbstbewusstseine die Einheit desselben ist. Ich, das Wir und wir, das Ich ist. Das Bewusstsein hat erst in dem Selbstbewusstsein als dem Begriff des Geistes seinen Wendungspunkt. Also das ist die entscheidende Grundlegung, dass einer alleine auch nur nicht mal einer ist. Dass ein Selbstbewusstsein, das sich nicht von anderen Selbstbewusstseinen anerkannt fühlt oder anerkannt sieht, keines ist. Und das müssen Sie jetzt nicht nur Science-Fiction-mäßig abbilden, sondern das ist natürlich auch eine wichtige Erziehungs- und Sozialisationstheoretische Frage, die in der Geschichte der Pädagogik nicht nur in solchen Filmen wie Dschungelbuch oder so verhandelt worden ist, sondern anhand der Geschichte der Wolfskinder, die es im 18. Jahrhundert in Frankreich immer mal wieder tatsächlich gegeben hat. Was sind das für Wesen, die nicht von anderen Menschen aufgezogen und sozialisiert werden? Sind das Menschen? Natürlich. Der biologischen Gattung ja. Haben sie ein Selbstbewusstsein? Schwierige Frage, inwieweit eben auch Tiere Ansprechpartner sind. Müssen wir an dieser Stelle nicht weiter diskutieren. Die These, von der Hegel glaubt, und das wäre dann auch wieder ein eigenes philosophisches Seminar, streng, von der Hegel glaubt, sie streng abgeleitet zu haben, ist: Wenn ich sage, ich denke mich, dann treffe ich eine Unterscheidung und ich ziehe aus dieser Unterscheidung das mir nicht immer bewusste Wissen heraus, dass auch andere Selbstbewusstseine mich, so wie ich bin, überhaupt erst, wie dann der philosophische Fachausdruck lautet, konstituiert haben. Das ist Sozialisationstheoretisch ist uns das völlig klar. Es gibt dieses schaurige Beispiel des mittelalterlichen Kaisers Friedrich II. Von Staufen, der in Sizilien gelehrt hat. Der wollte rauskriegen, ob Griechisch, Latein oder Hebräisch die Ursprache ist. Und dann hat er 13 Säuglinge gekidnappt, also hat die von Ammen versorgen lassen, gut ernähren lassen in seinem Schloss auf Sizilien, aber den Ammen striktest verboten, mit diesen Kindern zu sprechen. Und das traurige Ergebnis, soweit also diese mittelalterlichen Berichte zuverlässig sind, diese Kinder sind alle gestorben. Das würde uns heute, wir haben eine fortgeschrittene Medizin, nicht mehr passieren. Aber es stellt natürlich die Frage, wie viel Ansprache und wiederum, das kennen Sie aus der Bindungsforschung, wie viel Anblick von anderen kleine, neugeborene menschliche Wesen brauchen. Wir müssen nicht davon ausgehen, dass das, was jetzt im Folgenden als Anerkennungsprozess noch ein bisschen näher durchleuchtet werden soll, nur ein sprachlicher Akt ist. Kann sein, dass die Kenntnisnahme von Menschen durch Menschen auch sinnlich, haptisch und optisch geschieht. Das muss nicht nur die Sprechsprache sein. Erstmal soweit. Sind Sie soweit mitgegangen? Ist es halbwegs klar geworden? Gibt es Rückfrage, Einwände, Kommentare? Gut, dann werde ich jetzt was zum Begriff der Anerkennung sagen. Den kennen wir aus der Sozialphilosophie, den kennen wir aber natürlich auch aus der internationalen Politik. Das liest man, wenn man Zeitungen liest und so weiter. Also im Völkerrecht gibt es dieses Problem, es gibt immer mal wieder, es entstehen neue Staaten. Vor anderthalb, zwei Jahren haben Sie vielleicht gelesen, diesen Krieg einer abtrünnigen kaukasischen Provinz gegen den Staat Georgien. Den ist dann irgendwie gelungen, mit russischer Hilfe sich unabhängig zu machen. Und so wurde der Staat Ossetien gegründet. Der Schönheitsfehler: der Staat Ossetien ist außer von Russland, von der Russischen Föderation und ich weiß nicht, Mongolei oder so, von keinem anderen Staat anerkannt worden. Was heißt anerkennen? Im Unterschied zum zur Kenntnis nehmen. Das ist vielleicht eine Erfahrung, die Sie selbst noch aus Ihrem Leben kennen. Man ist mal mit Leuten ganz gut befreundet gewesen, dann hat man irgendwie sich verkracht, hat nichts mehr mit ihnen zu tun. Dann trifft man sich zufällig auf irgendeiner Party wieder und jetzt peinlich, peinlich, soll man die begrüßen oder nicht? Oder gucke ich am liebsten durch die Leute hindurch, als ob sie Luft wären, einfach weil ich mit der Situation nicht fertig werde. Das heißt, ich nehme schon zur Kenntnis, dass da jemand ist, aber wenn ich irgendwie unangenehme vergangene Erfahrungen habe, dann werde ich so tun, als gäbe es die Person nicht und ich werde sogar zu vermeiden versuchen, die Person zu grüßen. Soziologie sagt uns, dass der Gruß eine basale Form der Anerkennung ist. Anerkennung in dem Sinne, dass wenn man jemanden anerkennt, man nicht lediglich zur Kenntnis nimmt, dass es diese Person oder dieses staatliche Gebilde gibt, sondern dass man es in gewisser Weise auch respektiert. Oder man könnte sagen, in einer gewissen minimalen Weise auch gut findet, dass diese Person da ist, womit dann zugleich bestimmte Pflichten auf einen übergehen. Also, was ist, bei uns ist es heute kein großes Problem mehr. In ständischen Gesellschaften, wo es also Bürger, Adlige, Handwerker, Arbeiter gegeben hat, war das mit der Anerkennung schon ein Problem. Hat viel in gewisser Weise, daran will ich es nochmal exemplifizieren, also mit Ehre zu tun. Also im 19. Jahrhundert gab es die Studentenverbindungen. Und da konnten sich dann Mitglieder dieser Studentenverbindungen gelegentlich beleidigen. Also ein Akt der Beleidigung war etwa, dass man jemanden zu lang angeguckt hat. Reaktion: Mein Herr, Sie haben mich fixiert, ich fordere Sie. Und dann gab es nicht wenige Opfer darunter, gab es eine ganze Kultur des Duells. Mitglieder solcher starken Verbindungen haben sich wechselseitig für satisfaktionsfähig erklärt. Also, dass sie in der Lage sind, einander Genugtuung zu zahlen. Im 19. Jahrhundert nun gibt es viele Geschichten, auch aus der frühen Geschichte der von Idealisten gegründeten Friedrich-Wilhelms-Universität, der Humboldt-Universität, gab es dann ein Problem mit den christlichen deutschen Studenten gegenüber den jüdischen Studenten. Also so, dass dann gelegentlich judenfeindliche, deutschtümende Studenten jüdische Kommilitonen beleidigt haben. Der jüdische Kommilitone daraufhin den Beleidiger zum Duell aufgefordert hat, aber der Beleidiger gesagt hat, also was ist du, du bist sowieso nicht satisfaktionsfähig, mit dir schlage ich mich überhaupt nicht. Ein massiver Fall von Nichtanerkennung als gleichwertige Person, oder? Es gibt eine sehr schöne Novelle des Romanciers Arthur Schnitzler, die heißt Leutnant Gustl, also ein junger Offizier, August irgendwas, irgendwas, der gerät mit einem Bäckermeister in Streit. Und dieser Bäckermeister tut dann das, was man nicht hätte tun dürfen. Im Laufe der Auseinandersetzung packt er den Säbel dieses jungen Offiziers und das mündet nun auch in ein Duell. Aber die Subgeschichte, die ganze Geschichte durchzieht, ist, ist das eigentlich eine standesgemäße Auseinandersetzung? Also ständische Gesellschaft, das alte Österreich-Ungarn, da gibt es dann auch also diesen Wiener Ausspruch, wenn man es mit Leuten zu tun hat, die einem peinlich sind, gar nicht erst ignorieren, noch nicht mal so zu tun, als würde man sie übersehen. Das sind alles Fälle von Nichtanerkennung, obwohl man einfach wahrgenommen hat, dass die Personen vielleicht im Raum sind. Und jetzt, und das ist vielleicht eine wichtige sozialisationstheoretische Pointe an der Sache, jetzt könnte man versuchen, diese Konstellation der wechselseitigen Wahrnehmung und nicht nur der Wahrnehmung, sondern der positiv getönten Wahrnehmung auf das Verhältnis zwischen Älteren und Jüngeren, zwischen Eltern und Kindern zu übertragen. Und wenn Sie sich die Ergebnisse der Bindungsforschung ansehen, dann werden Sie sehen, dass das in der Tat ein Thema ist, dass es so, so wird es auch Honneth sagen, basale Formen der Anerkennung im familialen Bereich, jetzt nicht nur darüber, dass man miteinander spricht, sondern darüber, dass man sich entsprechend haptisch, optisch, durch Blicke, durch Berührungen und anderweitig sich gegenseitig in seiner Existenz in der Welt dessen versichert. Und das kann man wirklich bis auf die körperliche Ebene runterziehen. Ich bringe noch ein paar Beispiele. Nichtanerkennung. Also es gibt immer wieder aus der mittelalterlichen Literatur, wenn Sie dann bei Norbert Elias nachlesen, Prozess der Zivilisation, also die Rolle von Sklaven oder Sklavinnen. Für eine begüterte, vornehme, reiche Frau, jetzt gab es ja im Fernsehen Lady Chatterley's Lover bei Arte, ganz guter Film. Da hat jemand ein schönes Handy. Ja. Aber da können Sie mal lesen, dass also begüterte Personen, seien sie Männer, seien sie Frauen, nicht die geringste Scham hatten, sich vor ihren Leibeigenen oder ihren Sklaven nackt auszuziehen, sich von denen waschen und behandeln zu lassen, weil das, was muss man sagen, Menschen, Personen gewesen sind, die sowieso erotisch als überhaupt nicht konkurrenzfähig angesehen wurden. Im Griechischen hieß Sklave Andrapodon, also Menschengefüß. Das war dann auch so eine Art Roboter, den man als Gleichwertige überhaupt nicht anerkannt hat. Und das ist also das Thema, das nun in der Phänomenologie des Geistes in Herrschaft und Knechtschaft verhandelt wird. Was sind das für soziale Beziehungen, in und durch die in einer sich modernisierenden Gesellschaft sich allmählich Anerkennungsverhältnisse herausbilden? Ich könnte Ihnen noch ein Beispiel bringen, wo der Anerkennungsbegriff auch nochmal eine gewisse Rolle gespielt hat. Das hat jetzt viel mit Integrations- und Immigrationspolitik zu tun. Das berüchtigte Interview von Thilo Sarrazin, also noch ein Jahr vor seinem Buch, in der Zeitschrift Lettres Internationales, wo sich auch wieder außerordentlich ungünstig über irgendwelche Mitglieder muslimischer Parallelgesellschaften ausgelassen hat. Und da gibt es dann diesen einen Satz: Nein, ich muss keine Leute anerkennen, die lediglich vom Sozialstaat leben und dauernd Kopftuchmädchen produzieren. Also das war ungefähr das Zitat. Daran ist jetzt in unserem Zusammenhang interessant, er sagt, ich muss die nicht anerkennen. Heißt, ich, die Losarazin, nehme diese Leute als lästiges Übel zur Kenntnis, aber ich schulde ihnen keine Anerkennung. Und dann kann man sich natürlich fragen, was heißt das eigentlich politisch? Politisch, auf der Ebene von Freundschaften, ist es nochmal was ganz anderes, dass Menschen anerkannt werden. Das heißt bei uns jedenfalls, Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar und jeder, auch wenn er nur ein Asylbewerber ist, ohne dauernde Duldung, hat natürlich das Recht auf rechtliches Gehör und insofern anerkannt zu werden. In dem nun dieser Sarrazin gesagt hat, diese Leute muss er nicht anerkennen, hat er sie gewissermaßen auch aus den dünnsten Formen einer politischen Mitbürgerlichkeit oder Mitmenschlichkeit ausgeschlossen. Das ist auch hier nochmal eine Zäsur, soweit einigermaßen klar der Anerkennungsbegriff. Ja, bitte. Also das ist, ja, bitte.
Ich glaube, man muss auch ein bisschen an die Sklaverei während der Kolonialzeit und die Sklaverei im Griechentum so ein bisschen unterscheiden, weil es im Griechentum ja auch so war, dass der Sklave dann Aufstiegschancen hatte. Also man konnte sich dann mit dem Geld praktisch. Es gibt ja zum Beispiel ein schönes Buch, der das zeigt, ein Gastmahl bei dem Altenheim.
Das ist völlig richtig, aber das war ja genau die Frage, ob es nicht verschiedene Formen von Anerkennung gibt. Und der Kommilitone hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass man im antiken Griechenland nicht, wie das dann später im modernen Rassismus der Fall gewesen ist, gleichsam als Angehöriger einer Sklavenrasse geboren wird und deswegen sowieso von vornherein minderwertig und nicht anerkennungswürdig ist. Sondern und so war das einfach vor 2.500 Jahren in Griechenland. Also wenn man ein freier Mann gewesen ist, der dann eben auch als Soldat auf Schiffen gegen eine andere Stadt, gegen eine andere Polis gekämpft hat, es konnte einem passieren, dass man die Schlacht verloren hat und dann drohte die Sklaverei. Also das waren ehemals freie Männer oder auch bei Raubzügen freie Frauen, die dann in den Sklavenstatus gekommen sind. Deswegen, und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, wenn man sich etwa die griechischen Komödien ansieht bei Aristophanes, ist es immer so ein Problem, die Sklaven. Einerseits sind sie viel weniger und dürfen nicht anerkannt werden, auf der anderen Seite aber sind sie sowohl Objekt der erotischen Begierde als auch unverzichtbare Diener. Daraufhin wird jetzt in diesem Kapitel von Herrschaft und Knechtschaft angefangen. Es ist nicht so einfach. Überall, wo Menschen mit Menschen zu tun haben, stellt sich das, was wie gesagt dann Honneth als den Kampf um Anerkennung bezeichnet. Und das sind dann sehr vielfältige Formen, ob und wie sich diese Anerkennung herstellt. Ja? Auch richtig, wobei, wie gesagt, es gibt gestufte Formen von Anerkennung. Also als eine Person, die auf dem Territorium des Rechtsstaats Bundesrepublik Deutschland lebt, selbst wenn sie überhaupt keine Kapitale haben und gar nichts, haben sie einfach als der Mensch, die sie sind, bestimmte Rechte und Ansprüche. Also es gibt so Formen minimaler Anerkennung. Und dann gibt es natürlich in diesen sozialen Kontexten mehr oder weniger, wie soll ich mal sagen, starke Formen der Wertschätzung. Ob sie gebraucht werden oder nicht. Ob das jetzt mit Anerkennung identisch ist, dessen bin ich mir nicht so sicher. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Nun, dieses folgende Kapitel, auf das wir gleich eingehen wollen, Seite 145, das ist ein Kapitel, und ich habe ihn jetzt hier nur den Anfang mitgebracht, dass in der linken Theoriebildung, nämlich vor allem bei Karl Marx und bei den Marxisten, eine wichtige Rolle gespielt hat, insofern als man geglaubt hat, und wahrscheinlich ist es nicht richtig, aber es ist folgenreich auf die Analyse der sozialen Verhältnisse angewandt worden, dass Herrschaft und Knechtschaft schon ein Reflex auf die sich herausbildende moderne Klassengesellschaft ist. Ich lasse das jetzt mal beiseite und gehe mit Ihnen mal immer ein paar Zeilen dieses Textes durch. Und Seite 145 Mitte, also das Selbstbewusstsein ist an und für sich, begreift sich also als sich selbst und kann auch als solches verstanden werden, in dem und dadurch. Das ist für ein anderes an und für sich ist. Das heißt, es ist nur als ein Anerkanntes. Das ist die hegelische These. Um ein Selbstbewusstsein zu sein, und zwar im doppelten Sinn des Wortes. Selbstbewusstsein, dass ich überhaupt mich als mich verstehe, und Selbstbewusstsein in diesem emotionalen Sinn, ich bin ein selbstbewusst auftretender Mensch, geht nur, wenn man von anderen Formen des die selbstbewusst sind, anerkannt wird. Das heißt aber zugleich, dass man irgendwann sich auch darüber klar werden muss, dass man der Anerkennung der anderen bedürftig ist. Das ist nun wichtig, wenn Sie mal eine Seite weitergehen, 146, der zweite Absatz. Es ist für das Selbstbewusstsein ein anderes Selbstbewusstsein, Es ist außer sich gekommen. Also in dem Augenblick, in dem ich mich, weil ich ja ein Subjekt, ein Individuum sein will, an andere verliere und verlieren muss, bin ich zugleich, so will er das sagen, aus mir herausgetreten. Wir haben in der vergangenen Woche über diesen Begriff der Entfremdung gesprochen. Also es ist für das Selbstbewusstsein ein anderes Selbstbewusstsein, es ist außer sich gekommen. Und dies hat die gedoppelte Bedeutung. Erstlich, es hat sich selbst verloren, denn es findet sich als ein anderes Wesen. Zweitens, es hat damit das andere aufgehoben, denn es sieht auch nicht das andere als Wesen, sondern sich selbst im anderen. Und dazu gibt es nun auch eine schöne Beispielsgeschichte aus der Geschichte der Erziehungswissenschaft. Vielleicht haben einige von Ihnen sich mal dran gemacht, um von Rousseau den Emil zu lesen. Wer hat mal reingeguckt? Immerhin. Ja, es ist ein schwieriges Buch, also es ist kein Reißer, also man muss das schon durcharbeiten. Wenn Sie das durchgelesen haben, dann werden Sie wissen, dass er eine interessante Form der Pädagogik vorschlägt, eine Pädagogik durch eigene Erfahrung. Der Pädagog bei Rousseau ist nicht einer, der auf diesen Jüngling, auf diesen Emil einwirken soll, sondern er ist mehr so etwas wie ein technischer Arrangeur, der Lernfelder bereitstellt. Von diesem Konzept von Pädagogik her können Sie einsehen, warum Rousseau sehr provokativ dagegen ist, dass Schüler und Schülerinnen ihr Wissen aus Büchern beziehen. Er ist also als Pädagoge ganz gegen das Bücherlesen. Mit einer einzigen Ausnahme. Wer weiß es? Robinson Crusoe, hätten Sie auch gesagt?
Ich hätte gesagt, dass der Mensch ist zu der Natur zugezogen. Das soll er in der Natur sein.
Ja, aber das ist kein Buch.
Ja,
Sie hätten auch Robinson Crusoe gesagt. Jetzt ist das nicht zufällig eines der beliebtesten Kinderbücher des bürgerlichen Zeitalters gewesen, Robinson Crusoe. Wer hat es gelesen? Wer hat es in der Kinderbuchform gelesen? Wahrscheinlich. Und in der Originalausgabe? Die ist etwas schwieriger. Jetzt, in gewisser Weise, ist Robinson Crusoe genau die Verkörperung dieses Problems, das man jetzt hier verhandeln kann. Also, kennt die Geschichte, der strandet dann auf irgendeiner Sitzeinsel. Und hat also das Glück, dass ein anderes Schiff auch noch gestrandet ist, mit Werkzeugen, mit Gütern und so, auch Verpflegungsmitteln. Jetzt ist er alleine auf seiner Insel und baut sich also als Subjekt, als Selbstbewusstsein alleine. Und so hat sich das Rousseau auch vorgestellt, deswegen hat er dieses Buch auch empfohlen. Seine Welt, Selbsttätigkeit, Selbstbewusstsein. Allerdings, wenn Sie das dann mal zu Ende gelesen haben, den Robinson Crusoe, dann sieht man, und das ist dann auch bei Rousseau übersehen worden, dass die Geschichte so nicht aufgeht. Weil, Sie haben es gelesen, Sie hat es gelesen, wer weiß es? Weil dann wird nun dieser Robinson plötzlich Zeuge des Umstandes, dass da irgendwelche Wilden kommen, die wahrscheinlich Kannibalen sind und die einen umbringen wollen von ihnen. Den rettet dann Robinson. Und da es ein Freitag gewesen ist, an dem er ihn gerettet hat, gibt er ihm nur noch auch einen Namen, nämlich Freitag. Jetzt sind es zwei. Und das verändert die ganze Konstellation. Da kann ich das jetzt nicht zu Ende durcherzählen, lesen Sie es nochmal durch. Jetzt ist es plötzlich mit der Selbstherrlichkeit dieses Subjekts, das sich da ganz alleine seine Welt erschaffen hat, mit Schafen und Tieren und einer Farm und so weiter, ist irgendwie vorbei. Und er kommt jetzt in eine sehr schwierige Konstellation, weil nämlich dieser Eingeborene, dieser Freitag, der da von Robinson Crusoe gerettet worden ist, sich ihm zuerst sehr unterwürfig, also zu Füßen wirft. Und da haben Sie so eine Grundform dessen, eine, was man als eine Dialektik der Anerkennung bezeichnen kann. Also nochmal, Seite 146, es ist für das Selbstbewusstsein ein anderes Selbstbewusstsein, es ist außer sich gekommen. Das hatte doppelte Bedeutung. Erstlich, es hat sich selbst verloren, denn es findet sich als ein anderes Wesen. Zweitens, hat damit das andere aufgehoben. Das ist auch nochmal ein besonders schwieriges Problem. Was heißt nämlich Aufhebung? Ich übergehe das jetzt hier. Denn es sieht auch nicht das andere als Wesen, sondern sich selbst im anderen. Aber überlegen Sie auch einmal, wie schwierig das ist, das psychologisch nachzuvollziehen.
Ja. Muss das denn unbedingt bedeuten, ich habe das anders verstanden, dass das andere jetzt das Selbstbewusstsein eines anderen ist, sondern auch das andere nicht letztendlich ein zweites Selbstbewusstsein der eigenen Person ist.
So ist es. Ich finde mich im anderen wieder und der andere findet sich in mir wieder. Wir sind nie nur nach dieser Theorie die, die wir sind, sondern die, die wir sind, sind wir immer auch dadurch, dass wir notwendig uns mit anderen ins Benehmen setzen müssen und auch Teile von denen übernehmen. Das wird jetzt im Weiteren entfaltet, Seite 146 nochmal der letzte Absatz, da ist dann die Rede von der Bewegung des Selbstbewusstseins, dass mein Tun auch das Tun des anderen ist, denn das andere ist ebenso selbstständig in sich beschlossen und es ist nichts in ihm, was nicht durch es selbst ist. Dann ist da die Rede, ich lese einfach mal weiter. Das Erste hat den Gegenstand nicht vor sich, wie er nur für die Begierde zunächst ist, sondern einen für sich seienden Selbstständigen, über welchen er darum nichts für sich vermag, wenn er nicht an sich selbst dies tut, was es an ihm tut. Die Bewegung ist also schlechthin die gedoppelte bei der Selbstbewusstseine. Jedes sieht das andere dasselbe tun, was es tut. Jedes tut selbst, was es an das andere fordert und tut darum, was es tut, auch nur insofern, als das andere dasselbe tut. Das einseitige Tun wäre unnütz, weil was geschehen soll, nur durch beide zustande kommen kann. Auf der Seite 147 wird das dann noch einmal sehr prozessualistisch, darauf gehen wir jetzt nicht ein, wiederholt. Das endet mit diesem auch kursiv gedruckten Satz. Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend. Also wenn man mal einmal, es reicht nicht, jemanden anzuerkennen, sondern wenn man jemanden anerkennt, ist das mit dem Wunsch und Wille verbunden, auch von ihm anerkannt zu werden. Und wenn Sie so wollen, und ich bin der Letzte, der den irgendwie gut findet, also Sarrazin, ich finde es wirklich abscheulich, aber er hat die Vermutung, ich glaube nicht, dass sie empirisch stimmt, also das ist das Problem, das er in diesem Interview, dass die von ihm sogenannten Parallelgesellschaften, irgendwo in Kreuzberg oder sonst wo, die Kopftuchmädchen produzieren, dass die deutsche Gesellschaft und die deutschen Bürger und Mitbürger nicht anerkennen. Also das ist die Schreckensvision. Und deswegen meint er, müsse er sie auch nicht anerkennen. Anerkennung ist also, wenn man diesen Satz zugrunde legt, sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennen, keine Einbahnstraße, sondern ein Prozess, der auf Reziprozität beruht. Allerdings, und jetzt kommt natürlich das alles entscheidende Problem, die empirische anthropologische Tatsache ist, dass Menschen einfach nicht gleich sind.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Wegen dieser Passage. Ich verstehe, dass Aufheben hier, wie zum Beispiel von dem Regal nehmen, um besser zu beobachten. Denn es wird aber auch die Bereicherung in diesem Prozess sein, dass ich verliere mich in einem anderen und ich aufhebe das, denn Sie haben auch das Wort Entfremdung. Das heißt, Entfremdung, es ist irgendwie so von Sie, ich weiß nicht, in irgendwelchen Sinn aufheben hat auch eine Bedeutung, in irgendwelchen Sinne vernichten. Das heißt, wir vernichten das nicht in diesem Sinne, aber nehmen von den Regal so, um zu beobachten, ja? Mhm. Richtig verstehe ich, dass wir nehmen so, um zu beobachten.
Ich sag gleich was dazu, bitte, Frau Meller.
Könnte man das vielleicht so verstehen, dass man praktisch, wenn man in eine Situation kommt, in der man jemandem gegenübersteht, dann verliert man sich in diesem diese Negation praktisch, ist denn das Aufheben? Und das, was dann neu dazugewonnen wird, ist dann ein Stück einer weiterentwickelten Persönlichkeit. Und das ist aber kein Prozess, der irgendwie irgendwann mal aufhört, sondern das passiert immer und immer wieder. Also dass dieses Aufheben das Alte aufhebt, was man sonst gewohnt ist, und das, was zurückkommt, ist dieses Neue.
Ja, ich mache mal eine Fußnote zur Bedeutung des Begriffs Aufheben bei Hegel. Das ist dreifach. Das heißt einerseits Aufheben als Hochheben. Und das, was ich hochgehoben habe, ist verändert. Es ist nicht mehr da, wo es mal gestanden hat. Erste Bedeutung, Aufheben als Hochheben. Zweitens, Aufheben damit als Überwinden. Dritte Bedeutung, Aufheben als Bewahren. Und bei Hegel kommen alle drei Bedeutungen zusammen. Also verändern, überwinden und bewahren. Es gibt irgendwo, das hat man im letzten Semester, Schiller, Don Carlos, wo dann, ich glaube, der Erzieher Marquiposa zu dem Carlos sagt, sag ihm, er soll den Träumen seiner Jugend treu bleiben, wenn er ein Mann geworden sein wird. Also die Jugendzeit, die geht irgendwann mal zu Ende. Man kann jetzt nicht mehr als Jugendlicher beliebig weitermachen, aber man kann vielleicht auch nach einer heftigen Adoleszenzkrise das eine oder andere, was in der Jugendzeit wichtig gewesen ist, in diese nächste Phase mit hinübernehmen. So würde ich diesen Begriff, diesen dreifachen Begriff des Aufhebens analysieren. Und das ist nun für die hegelische Philosophie, die eine erinnernde Philosophie ist, die ja immer vom Ende her denkt, natürlich wichtig. Also, auf der Seite, wir waren auf der Seite 147, dass also dieser Prozess der Anerkennung eine gewisse Dynamik entwickelt, dass wenn man da mal drin ist, man sich als sich anerkennend selbst anerkennt. Auf der Seite 148, der ersten Absatz, den übergehe ich jetzt. Und komme jetzt zu dem Kampf um Anerkennung, wo immer behauptet wird, dass dieser Kampf um Anerkennung, so hat das dann die marxistische Tradition gesehen, der Kampf um Anerkennung, also jetzt des unterdrückten Proletariats, also vom Bürgertum ist. Tatsächlich scheint aber dieses Beispiel, das auf der Seite 148 oben, 149 oben, 148 unten, 149 oben, sich zunächst einmal ein anderes Beispiel aus der Geschichte zu nehmen. Und da können wir wieder an die Duelle denken. Wir können wieder an Leutnant Gustl denken und so weiter und so fort. Also, es gibt eine sehr gute Historikerin, Ute Frevert, die leitet heute am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Die hat eine klassische Sozialgeschichte des Duells geschrieben. Und das ist sehr lesenswert. Und da wird man sehen, dass bis weit ins späte 19. Jahrhundert herein also der Blutzoll nicht unerheblich gewesen ist, der bei Duellen fällig geworden ist. Also wenn sich jemand von jemandem anderen beleidigt fühlte, mein Herr, Sie haben mich fixiert, ich fordere Sie. Und dann ging es auf Säbel oder Pistolen übers Schnupftuch oder auf 13 Meter Abstand mit je einer Pistole und einer Kugel. Und ich meine, da ist dann so mancher gestorben. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Kampf um Anerkennung. Einer hat den anderen herausgefordert, um mit der Deckung des eigenen Lebens seine Ehre wiederherzustellen. Und das ist ein Thema, das Hegel hier interessiert. Er wird es vermutlich nicht in der Duellpraxis seiner Zeit verortet haben, sondern, das sagen dann so die Philologen, kann man jetzt auch lange darüber streiten, ist an dieser Stelle nicht so erheblich, sondern an den mittelalterlichen Ritterepen. Also König Artus und die Ritter der Tafelrunde und sowas. Und Sie werden das aus Filmen kennen, aber vielleicht haben Sie wohl auch mal gelesen. Also in diesen mittelalterlichen Epen, jetzt bei RTL 2, Merlin oder sowas, da gibt es das noch nicht mehr, also kommen dann zwei Leute einander entgegen, mitten in der Gegend, zwei Rittersleute, Erkenntnis, also mit einem Sklaven würde man sich nie geschlagen haben, und die müssen sich jetzt auf einen Kampf auf Leben und Tod einlassen, weil nicht zwei Leute denselben Weg benutzen können. So, ein Kampf um Anerkennung, wem der Vorrang gebührt, der aber in einer Sackgasse endet. 148 unten, letzter Absatz. Lassen Sie sich mal von den ersten fünf Zeilen nicht verwirren. Die Darstellung seiner aber als der reinen Abstraktion des Selbstbewusstseins besteht darin, sich als reine Negation seiner gegenständlichen Weise zu zeigen oder es zu zeigen, an kein bestimmtes Dasein geknüpft, an die allgemeine Einzelheit des Daseins überhaupt nicht, nicht an das Leben geknüpft zu sein. Und jetzt wird es kritisch. Diese Darstellung ist das gedoppelte Tun, Tun des anderen und Tun durch sich selbst. Insofern es Tun des anderen ist, geht also jeder auf den Tod des anderen. Ich gewinne meine Anerkennung als die einzige Person, die in dieser Situation wichtig und ehrenhaft ist, nur dadurch, dass ich den anderen, der mich herausfordert, aus dem Weg räume. Das ist die Logik des Duells oder auch die Logik des ritterlichen Turniers in der Wildnis, nicht beim Kampfspiel auf Camelot. Darin ist aber auch das Zweite, das Tun durch sich selbst vorhanden, denn jenes schließt das Daransetzen des eigenen Lebens in sich. Wir sind in einer Gesellschaft der Ehre. Und Ehre und Anerkennung findet nur, wer bereit ist, sein Leben dran zu setzen. Also wie gesagt, das kennen wir aus Ritterfilmen, wir kennen es auch aus Wildwestfilmen und wir kennen es vor allem aus japanischen Filmen, also mit dieser ganzen Samurai-Kultur. Um anerkannt zu werden, muss man bereit sein, das eigene Leben dran zu setzen. Seite 148, das Verhältnis beider Selbstbewusstseine ist also so bestimmt, dass sie sich selbst und einander durch den Kampf auf Leben und Tod bewähren. Sie müssen in diesen Kampf gehen, denn sie müssen die Gewissheit ihrer selbst für sich zu sein, zur Wahrheit an dem anderen und an ihnen selbst erheben. Ich bin der Einzige, dem Respekt und Würde gewinnt. Und weil ich das bin, bin ich bereit, das durch den Einsatz meines Lebens im Kampf zu beweisen. Und es ist allein das daran Setzen des Lebens, wodurch die Freiheit, wodurch es bewährt wird, dass im Selbstbewusstsein nicht das Sein, nicht die unmittelbare Weise, wie es auftritt, nicht sein Versenktsein in die Ausbreitung des Lebens, das Wesen, sondern das an ihm nichts vorhanden, was für es nicht verschwindendes Moment wäre, dass es nur reines für sich sein ist. Und jetzt entscheidende Sätze. Das Individuum, welches das Leben nicht gewagt hat, kann wohl als Person anerkannt werden. Aber es hat die Wahrheit dieses Anerkanntseins als eines selbstständigen Selbstbewusstseins nicht erreicht. Behauptung, es hätte in der menschlichen Geschichte Phasen gegeben, wo das volle Selbstbewusstsein nur dadurch entsteht, dass man auch bereit ist, die eigene irdische Existenz aufs Spiel zu setzen. Ebenso muss jedes auf den Tod des anderen gehen, wie es sein Leben dran setzt, denn das andere gilt ihm nicht mehr als es selbst. Sein Wesen stellt sich ihm als ein anderes dar, das ist außer sich. Das muss ein Außer-sich-Sein aufheben, in dem dreifachen Sinne. Indem ich den anderen umbringe im Duell, zeige ich, nein, da bin ich nicht. Ich bin nur bei mir selbst und ich bin der Größte und der Stärke. Das andere ist mannigfaltig Befangenes und seines Bewusstsein. Es muss sein Anderssein als reines Für-sich-Sein oder als absolute Negation anschauen. Und Sie müssen sich jetzt so eine Konstellation vorstellen, zwei Rittersleute, oder zwei Western-Helden, die aufeinander zugehen. Jede Figur postuliert, dass sie das, was sie ist, dadurch ist, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzt, dass sie nicht darauf angewiesen ist, dass da jemand anders sie anerkennt, sondern dass sie selbst letzten Endes die einzige wichtige Person ist. Und das endet dann mit dem Tod des einen, des anderen, oder gar mit dem Tod von beiden, kommt auch vor. Übrigens, wenn Sie an einen Western denken, wo Sie das auch sehr schön durchgespielt sehen können, dieser klassische Film von John Ford, der Mann, der Liberty Valance schoss, da haben Sie genau dieses Problem, der Feigheit, soll man sich dem Kampf stellen, wie sind die Anerkennungsformen. Die Pointe von Hegel ist jetzt aber folgende, und damit will ich dann für heute zum Ende kommen, dass dieser Kampf auf Leben und Tod, dass nur ich, indem ich bereit bin, meine eigene Existenz aufs Spiel zu setzen und am Ende auch noch gewinne, mein Problem überhaupt nicht löst. Warum? Indem ich den anderen umgebracht habe, gibt es da niemanden mehr, der mich anerkennen kann. Dann bin ich plötzlich wieder bei mir selbst. Das ist für Hegel die Ausgangslage, wenn Sie so wollen, der feudalen Gesellschaft, auf die dann die Industriegesellschaft folgt. Darüber werden wir in der kommenden Woche sprechen. Und wir machen das nur, damit Sie nicht denken, ich verliere hier meine Bildungstheorie, damit wir auf dieser Basis verstehen können, wie sich Hegel eine moderne Gesellschaft vorgestellt hat, die dann so etwas wie die bürgerliche Familie hervorbringt, in der dann wiederum wesentliche Bildungsprozesse sich abspielen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.